Tagesspiegel.
Berlin braucht immer Kirche.
Ich denke, manche brauchen das wahrscheinlich, ne? Jetzt gerade so vor Weihnachten, wo es viel Einsamkeit gibt.
Ich persönlich bin ausgetreten. Diese ganze Aufarbeitung der Missbrauchsgeschichten fand ich so unterirdisch. Da habe ich gedacht, irgendwie reicht es jetzt. Außerdem habe ich doch ziemlich viel Kirchensteuer bezahlt.
Das waren Stimmen von den verschneiten Straßen Berlins. Und damit sind wir auch schon direkt drin im Thema. Denn wir versuchen heute herauszufinden, Berlin, wie hältst du es mit der Religion? Aus der Kirche austreten oder doch drinbleiben? Es ist Dezember, es ist Adventszeit und da kommt man traditionell kaum um das Thema Kirche und Glauben herum. Aber aktuell treten immer mehr Menschen aus der Kirche aus. Lohnt es sich überhaupt noch, Mitglied in der katholischen oder evangelischen Kirche zu sein? Was tut die Kirche eigentlich für Berlin? Wo landet meine Kirchensteuer? Darum soll es heute gehen. Ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel.
Und ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur des Tagesspiegels und Mitglied der evangelischen Kirche.
Noch.
Checkpoint. Der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen.
Tja, Lorenz, wann warst du das letzte Mal in der Kirche?
Ich glaube vor ein paar Wochen in Köln, im Kölner Dom. Mhm. Da habe ich sogar eine Kerze entzündet und ein paar Gedanken verloren an Menschen, die ich verloren habe. Und ansonsten bin ich aber in der Regel Weihnachten in der Kirche tatsächlich.
Ja, so handhaben das sehr viele, ich auch. Und der Zufall will es so, dass wir beide evangelisch sind und beide tatsächlich auch noch Mitglieder in der Kirche. Das haben wir so nicht geplant und das haben wir witzigerweise auch jetzt eigentlich erst in Vorbereitung auf diesen Podcast gemerkt, nach 15 Jahren oder so Zusammenarbeit, weil es eigentlich nie Thema ist, oder?
Nee, man tauscht sich aus, in welchem Verein man vielleicht ist, aber Kirche ist gar nicht so ein großes Thema.
Wir haben den besonderen Thrill heute eingebaut, dass Lorenz tatsächlich am Ende dieser Folge entscheiden will, ob er austritt oder drin bleibt.
Ja, tatsächlich trage ich mich mit diesem Gedanken, auszutreten seit einiger Zeit. Und ich bin mal gespannt, was wir hier in der Diskussion alles so für Gründe erwägen und zu welchem Schluss wir dann am Ende kommen.
Am Anfang einen kurzen Disclaimer. Es gibt natürlich in Berlin viele Religionen und kirchliche Strömungen. Wir schauen uns heute aber die beiden Landeskirchen an. Die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz heißt die. Wir haben uns den Namen nicht ausgedacht. Und das katholische Pendant ist das Erzbistum Berlin. Das umfasst Berlin, das nördliche Brandenburg und Teile von Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben es trotzdem ein bisschen knackiger gemacht. Warum diese beiden Kirchen? Weil diese Konfessionen in Berlin den größten Anteil unter den Gläubigen haben.
Das ist wahr, unter den Gläubigen, aber man kann es auch anders sehen. Die größte Gruppe in Berlin ist eigentlich die der Konfessionslosen. Das sind nämlich etwa 2/3 der Stadtbevölkerung. In Berlin leben aktuell etwa 475.000 Mitglieder der evangelischen Kirche und knapp 280.000 der katholischen. Hört sich eigentlich erstmal viel an, ist aber tatsächlich nur jeder 5. Berliner. Es sind weit weniger als im bundesdeutschen Durchschnitt, wo in etwa jeder 2. Mensch einer christlichen Religion angehört.
Diese Zahlen haben wir übrigens gefunden auf der Website kirchenaustritt.de.
Tja.
Falls du da mal raufschauen willst, Lorenz.
Programmatische Website. Aber es soll ja nicht nur um Austritte gehen, sondern auch um gute Gründe, warum man in der Kirche ist. Wir haben uns mal umgehört auf der Straße, ob es da ketzerisch zugeht. Und unser Checkpoint-Reporter Sönke Matschurek hat sich umgehört. Braucht Berlin Kirche?
Ich denke, manche brauchen das wahrscheinlich, ne? Jetzt gerade so vor Weihnachten, wo es viel Einsamkeit gibt.
Ich persönlich bin ausgetreten. Diese ganze Aufarbeitung der Missbrauchsgeschichten fand ich so unterirdisch. Da habe ich gedacht, irgendwie reicht es jetzt. Außerdem habe ich doch ziemlich viel Kirchensteuer bezahlt.
Ich bin Atheistin und denke trotzdem, dass die Kirche ein wichtiger Punkt ist.
Weiß ich nicht, aber ich brauche keine Kirche.
Klar, also alle Religionen sind hier angesagt. Kirche, Moscheen, Synagogen sind doch die schönsten Gebäude in der Stadt.
Berlin braucht immer Kirche. Manche Leute sehen sich nach Besinnung, ob sie zum Glauben oder nicht, und sehen sich nach Ruhe. Und außerdem, die Kirche, die macht so viele karikative Einrichtungen. Also es bedarf schon der Kirchen.
Ich bin selbst nicht religiös, aber wir gehen auch gerne in die Kirche an bestimmten Tagen. Zum Beispiel am Toten Sonntag waren wir erst in der Kirche. Es bringt einfach Gemeinschaft in eine sehr große, anonyme Stadt.
Ja, ich meine, kann man auch einfach so hingehen, oder?
Ja, wir haben ja festgestellt eben, man redet gar nicht so viel über seine Mitgliedschaft in den Kirchen. Wir haben uns mal umgehört, wie es denn die Berliner Senatorinnen und Senatoren so halten. Und man hört, überraschend, Wenig.
Manja Schreiner und Kai Wegner, das fand ich sehr interessant, haben, also beide CDU, haben gesagt, Glaube und Religion sei eine sehr private und persönliche Angelegenheit, weshalb sie keine Auskunft erteilen wollen. Wo man sich fragen kann, wer, wenn nicht Sie? Denn Sie haben ja das C im Namen. Und wofür steht es denn dann eigentlich?
Dann haben wir noch den Finanzsenator. Und der ist ja durchaus mittelbar Profiteur von der Kirchensteuer. Dazu kommen wir ja gleich noch. Also Stefan Evers. Auch der ist uns eine Antwort nach seinen religiösen Gefühlen und seinem religiösen Verhalten schuldig geblieben. Kurioserweise übrigens ist die SPD insgesamt deutlich auskunftsfreudiger als die CDU.
Wirtschaftssenatorin Giffey lässt ausrichten, sie sei zwar konfessionslos, gehe aber trotzdem von Zeit zu Zeit in die Kirche. Der Bausenator Christian Gebler ist bekennender Christ und er geht mehrmals im Jahr in die Kirche, nämlich Weihnachten, Ostern und wann immer sich die Gelegenheit bietet.
Also er ist nicht nur Christ, sondern offensichtlich auch Chorist.
Denn er hat früher im Kirchenchor gesungen, hat er uns verraten. Und auch für ihn ist Kirche eine wichtige Instanz in der Gesellschaft.
Mit ein bisschen göttlicher Hilfe gelingt es ja vielleicht auch, die Wohnungsnot zu bekämpfen.
20.000 Wohnungen mit Gottes Hilfe. Da brauchen wir noch einige Halleluja's oder so.
Ja.
Aber trotz der Gäblerschen Euphorie geht es abwärts mit der Kirche und zwar steil, denn es gab noch nie so viele Kirchenaustritte wie im vergangenen Jahr. Deutschlandweit sind es mehr als 500.000 Menschen, die aus der katholischen Kirche ausgetreten sind und aus der evangelischen Kirche immerhin auch 380.000.
Und in Berlin gab es besonders viele Austritte. 2011 lag der Anteil der Christen in Berlin noch bei 32%. Inzwischen sind es eben nur noch die erwähnten etwa 20%.
Ja. Fragen wir frei nach Walter Frosch, woran hat es hier gelegen?
Die EKD, die Evangelische Kirche Deutschlands, hat 2022 eine Studie zu den Austrittsgründen veröffentlicht. Da kam dann in diesem Jahr diese Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung dazu. Und da zeigt sich empirisch, was wir eigentlich eher alle wissen, einer der Hauptgründe sind die vielen Missbrauchsfälle, die in den vergangenen Jahren publik geworden sind. Das klang ja eben auch schon bei unserer Straßeninfrage an.
So furchtbar es ist, da kommen wir jetzt in dieser Folge auch nicht dran vorbei. In Deutschland begann eigentlich so die öffentliche Wahrnehmung dessen, was dort vor sich gegangen ist, Anfang 2010. Und zwar hier in Berlin gleich um die Ecke im katholischen Canisius-Kolleg in Mitte. Und der Rektor beschrieb damals in einem Brief, dass ehemalige Schüler ihm von Übergriffen in den 70er und 80er Jahren berichtet hatten. Also das ist dann auch schon eine ganze Weile her gewesen. Dieser Brief wurde veröffentlicht und gab den Anstoß für immer weitere Fälle in ganz Deutschland.
Ja, ganz konkret wurde es dann 2018. Da wurde der Abschlussbericht einer Studie zum Missbrauch im katholischen Kirchenkontext veröffentlicht. Wissenschaftler haben für die Zeit zwischen 1946 bis 2014 zehntausende Personalakten von Priestern, Ordensmännern und Diakonen aus allen deutschen Bistümern ausgewertet. Das Ergebnis, es wurden 3.677 Opfer von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen gefunden und 1.670 beschuldigte Kleriker.
Das ist schon krass, oder? Also diese Zahlen, und das sind ja immer noch, also klar, es ist ein super langer Zeitraum, aber das, man kann sich ja vorstellen, wie viele nicht in diesen Akten aufgetaucht sind. Ne? Im Anschluss daran hat das Bistum Berlin selbst ein Gutachten zum Thema sexuellen Missbrauch in Auftrag gegeben. Das Ergebnis war, dass bisher gibt es 61 Beschuldigte im Gebiet des Erzbistums Berlin.
Es scheint auch ein bisschen so zu sein, als könnte sich die evangelische Kirche bei diesem Thema ein wenig hinter der bösen katholischen Kirche verstecken. Ist nicht ganz falsch, aber eben auch nicht ganz richtig, denn laut Angaben der Bundesregierung passieren 2/3 der Missbrauchsfälle zwar in der katholischen, aber doch 1/3 der Missbrauchsfälle in der evangelischen Kirche.
Ja, und da gab es ja in der vergangenen Woche jetzt auch den Rücktritt von Annette Kurschus, der Vorsitzenden der evangelischen Kirche in Deutschland, weil es den Verdacht gibt, dass sie zumindest gewusst haben soll, dass ein Mitarbeiter jungen Männern gegenüber sexuell übergriffig geworden ist.
Ja, es ist mangels offizieller Studien allerdings sehr schwierig, Zahlen zu Missbrauchsfällen in der evangelischen Kirche zu finden. Eine wissenschaftliche Analyse läuft gerade. Vielleicht gibt es dann ja konkrete Zahlen, wenn diese Analyse fertig ist. Das wäre laut Plan im kommenden Jahr.
Beide Kirchen versuchen jetzt, Missbrauchsfälle aufzuarbeiten. Das ist schon erkennbar. Aber bei einer solch langen Phase des strukturellen Missbrauchs, der hier von einem sehr hierarchischen System getragen und gedeckt wurde, ist natürlich auch äußerst schwierig, Vertrauen wiederherzustellen und auch den Leuten eben das Gefühl zu geben, dass sie sich an einen wenden können.
Genau. Das ist jedenfalls der meist genannte Grund für einen Kirchenaustritt. Und es ist eigentlich ja auch ein verständlicher Grund. Der Berliner Erzbischof Heiner Koch bittet aber trotzdem, die Berlinerinnen und Berliner in der Kirche zu bleiben.
Geben Sie uns eine Chance. Zu Recht wird Kirche für vieles kritisiert, für ihre Strukturen, für den sexuellen Missbrauch. Aber vor Ort erleben sie Kirche als einen geschützten Raum mit hohen Standards in der Prävention und der gegenseitigen Rücksichtnahme. Wir haben viel, vielleicht noch nicht genug, unternommen für den guten Ruf unserer Kitas und Schulen, aber auch unserer Kirchenmusik.
Also Lorenz und ich haben hier beide so ein bisschen skeptisch den Kopf gerade geschüttelt, weil das ist nämlich genau der Kern der Sache. Ne? Dieser geschützte Raum mit hohen Standards, das ist etwas, da wird die Kirche noch sehr, sehr lange brauchen, bis ihr das wieder geglaubt wird, ist mein Eindruck.
Ja, und
oder?
Ich habe auch den Eindruck, dass im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Institutionen die Kirche da immer noch einen erheblichen Nachholbedarf hat.
Machen wir mal einen Cut und gehen rüber zum nächsten Thema, denn natürlich, nicht alle Christen sind schlecht. Im Gegenteil, Studien zeigen, dass es sogar genau umgekehrt ist und dass Christen ihrem Ruf gerecht werden, nämlich die besseren Menschen zu sein.
Und damit sind wir auch bei unserem ersten Grund, in der Kirche zu bleiben. Denn eine von der Evangelischen Kirche Deutschlands in Auftrag gegebene Umfrage bei dem unabhängigen Institut Forsa aus diesem Jahr zeigt, 46% aller evangelischen und 49% aller katholischen Kirchenmitglieder engagieren sich regelmäßig ehrenamtlich.
Und das ist tatsächlich ein deutlicher Unterschied zu Konfessionslosen, von denen nur 33% angegeben haben, dass sie das regelmäßig tun, also sich ehrenamtlich engagieren. Also da gibt es wohl doch das christliche Gebot der Nächstenliebe, oder?
Genau, dafür spricht auch, dass Christen dieser Studie zufolge der Aufnahme Geflüchteter offener gegenüberstehen als Konfessionslose. Und in den Kirchen zeigt sich das ja auch ganz praktisch anhand des Kirchenasyls. Geflüchtete können von einer Gemeinde aufgenommen werden. Sie bekommen Unterkunft, Betreuung und Verpflegung. Wir haben mal nachgefragt. Allein im Oktober diesen Jahres wurden in Berlin 114 Personen im Kirchenasyl betreut.
Ganz sicher ist, ohne Ehrenamt stünde Berlin in den sozialen Fragen sehr viel schlechter da. Und ich würde sogar die These wagen, Berlin würde zusammenbrechen.
Nicht ganz falsch wahrscheinlich. Das sehen wir ja auch, wenn wir für unseren Tagesspiegel-Spendenverein uns die Projekte anschauen. Da sind eben auch sehr viele dabei, die von den Kirchen getragen werden. Also sehr viele gute Ideen, auch mit sehr vielen engagierten Menschen. Berlin würde vielleicht nicht zusammenbrechen, aber Berlin wäre nicht eine so soziale Stadt, die sie am Ende aller Enden dann doch irgendwie ist.
Also Ehrenamt ist eher ein Grund, in der Kirche zu bleiben oder vielleicht sogar für einige beizutreten. Dazu haben wir eine Sprachnachricht von unserem Lieblingspfarrer, kann man glaube ich sagen. Ne?
Checkpoint-Pfarrer.
Viktor Weber, der ist engagierter evangelischer Pfarrer in Spandau und öfter schon mal bei uns im Newsletter Checkpoint aufgetaucht. Und der sagt Folgendes.
Alle Ehrenamtlichen machen so unglaublich gute, intensive und wunderbare Arbeit und investieren Zeit und Energie für andere Menschen, für Religion, für Kunst, für Kultur, alles, wofür die Kirche steht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Menschen neu für uns gewinnen könnten, wenn sie mehr mitbekommen würden, was die Kirche eigentlich macht und wo Kirche überall drin ist.
Darüber hinaus könnte man sagen, so jetzt wird es hier ein bisschen soziologisch, Christen, insbesondere Protestanten, sind die besseren Kapitalisten. Kleiner Ausflug zu Max Weber, der schrieb nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts, dass gerade die protestantische Ethik Ursache für die Entstehung des modernen Kapitalismus sei. Protestanten sind nämlich traditionell fleißig im Beruf, eher diszipliniert in ihrem Leben, sind aber trotzdem auf Gewinnmaximierung aus und sie geben ihr verdientes Geld aber nicht direkt für Luxus aus, sondern häufen es an, vererben es und so entstehen reiche Gesellschaften. Oder wie Max Weber es schrieb, Zitat, der Erwerb von Geld und immer mehr Geld unter strengster Vermeidung alles unbefangenen Genießens. Für Katholiken gilt das allerdings seiner Meinung nach nicht.
Ja, das hätte ich jetzt auch angewandt. Und ob das jetzt so wünschenswert ist, in der evangelischen Kirche zu sein, um ein besserer Kapitalist zu sein, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht klammern wir das Thema auch ein bisschen aus. Max Weber sagt ja heute auch kaum noch jemand was. Ja,
das stimmt. Aber da sind wir schon beim Geld. Und das ist auch ein Hauptgrund, aus der Kirche auszutreten. Kirchensteuer ist auch schon ab und zu genannt worden. Wer getauft wurde und einer Arbeit nachgeht, der kommt nicht dran vorbei. Sehr wichtige Sache, sagt natürlich auch Erzbischof Koch.
Bleiben Sie in der Kirche, denn mit Ihrer Kirchensteuer verkünden wir die befreiende Botschaft von Jesus Christus. Fördern Sie unsere Kindertagesstätten und Schulen, Familien, kranke, alte und einsame Menschen. Dieses Angebot gilt Christen, Andersgläubigen und allen, die nach Gott suchen.
Amen. Ich finde das super, dass der Erzbischof uns das so gesagt hat. Es klingt ein bisschen, als wäre er im Vorwahlkampf. Und vielleicht ist es ja auch so.
Die Kirche ist immer im Wahlkampf.
Kirche ist immer im Wahlkampf. Ist auch so ein bisschen wie die, muss man ja sagen, wenn wir über Institutionen sprechen, vielleicht auch wie die etablierten Parteien, schwer unter Druck. Mhm. Aber er kämpft. Und wir gucken uns trotzdem mal an, ob das so stimmt. Also mit der Kirchensteuer, das ist ja so eine Art Mitgliedsbeitrag aller Kirchenmitglieder, die sich am Einkommen bemisst. Beträgt in Berlin 9% der Einkommenssteuer, das ist gar nicht so wenig. Verheiratete zahlen ein bisschen weniger, wer Kinder hat ebenfalls. Ausgenommen von der Kirchensteuer sind auch ein paar, also Geringverdiener, meistens auch Rentner, Arbeitslose, Kinder, Schüler, Studierende sowieso. Auch Ordensleute. Also wenn wir uns das mal durchrechnen und mal eben mit der Kollekte klingeln, eine ledige Berlinerin ohne Kinder, die brutto etwa 3.600 Euro verdient, zahlt ungefähr eine Kirchensteuer von monatlich 43 Euro. Und eingezogen wird diese Kirchensteuer ja bekanntlich über die Finanzämter. Die reichen das dann beinahe 1:1 weiter. Und wenn ich sage beinahe, da kommt dann wieder der Finanzsenator ins Gespräch, der eben doch ein bisschen profitiert, nämlich 2-4% Dienstleistung für das Einnehmen und Weiterleiten.
Ja, also
das
so muss eine man Art, schon abrechnen.
Zoll, und das ist ja gar nicht so wenig Geld.
Die Kirchensteuer ist natürlich die wichtigste Einnahme der Kirchen. Aber nicht die einzigen. Abseits der Kirchensteuer kommt das Geld für Kirchen zum Beispiel aus Spenden, Kollekten. Und wenn Leute sterben, die jetzt keine Erben haben, dann gibt es Menschen, die sagen, gebe ich es an die Kirche, die sollen damit mal was Ordentliches machen, ich habe sonst keine Idee. Und Vermögenserträge, ja, also die Kirchen haben auch Bankguthaben, Wertpapiere, Immobilien, solche Dinge und aus Staatsleistungen.
Und wenn wir uns das für Berlin mal genauer anschauen, in diesem Jahr bekommt die evangelische Kirche vom Land Berlin gut 8 Millionen Euro, die katholische Kirche deutlich weniger, weniger Mitglieder im gleichen Zeitraum, aber immerhin auch 4 Millionen Euro und dazu kommen dann eben noch diverse Zuschüsse.
Ja, und das sind Steuergelder, die alle zahlen, auch die Leute, die nicht in die Kirche gehen.
Genau, das sind schon relativ hohe Beiträge, aber tatsächlich natürlich nur Peanuts im Vergleich zur Kirchensteuer. Auf die Berliner Landeskirchen mal runtergerechnet, das Erzbistum Berlin rechnet in diesem Jahr mit Kirchensteuereinnahmen in Höhe von 166 Millionen Euro und die evangelische Kirche rechnet in diesem Jahr sogar mit 263 Millionen Euro an Kirchensteuer.
Ja, und das ist ein ganz schöner Batzen Geld, über das die Kirchen eigentlich frei verfügen können. Und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, wofür dieses Geld eingesetzt wird. Man würde ja vermuten, das sagt ja auch Erzbischof Koch, dass das Geld vor allem für so soziale Hilfsangebote geht, ne? Obdachlosenhilfe, Stadtmission, Krankenhäuser, Kitas, Suchtberatung, Frauenhäuser, alles, was eben Diakonie und Caritas, also die evangelische und die katholische Variante der Wohlfahrtsverbände, was die so auf die Beine stellen, ja. Und geht die Kirchensteuer also an diese Wohlfahrtsverbände? Antwort ist eher so, jein.
Ja, denn beide Landeskirchen haben in ihren Haushaltsplänen Diagramme, auf denen aufgeschlüsselt wird, wie diese Kirchensteuer tatsächlich anteilig verteilt wird. Und wenn wir das mal durchgehen, zunächst fürs Erzbistum, dann stellen wir fest, von 100 Euro Kirchensteuer gehen gerade mal 4,80 Euro an die Caritas.
Mhm.
Deswegen unterstützen wir die auch mit unserem Spendenverein.
Genau. Bei der EGBO, also der evangelischen Variante, gehen von 100 Euro Kirchensteuer knapp 70 Euro an gemeindliche Dienste und Diakonie.
Ja, Verwaltung, ne?
Dahinter stecken Personal- und Sachkosten für die Arbeit der Gemeinden, aber auch Gottesdienste, Jugendarbeit, Konfirmationsunterricht und so weiter. Und in diesem Batzen steckt aber eben auch ein Anteil für die Diakonie. Wie hoch der genau ist, das sagt uns die evangelische Kirche nicht. Klar ist, dass die Diakonie lediglich 8% ihres Geldes von der evangelischen Kirche erhält. Das heißt, es kann nicht wahnsinnig viel aus der Kirchensteuer sein.
Also wir halten mal fest, das meiste von dem, was wir zahlen an Kirchensteuer, geht für die tägliche Arbeit in den Gemeinden drauf, für die Unterhaltung von Kirchengebäuden und den sonstigen Häusern, die sie so haben. Die Wohlfahrtsverbände finanzieren sich also größtenteils nicht über die Kirchensteuer, sondern über Steuergelder und eben auch über Spenden. Dass deren Einrichtungen funktionieren, das hängt also nicht unmittelbar an unserer Mitgliedschaft in der Kirche.
Also, Lorenz, was machst du draus? Austrittsgrund Kirchensteuer, ja oder nein?
Ja, das ist valide. Ich weiß von vielen Menschen, die wegen der Kirchensteuer austreten. Und ich weiß von Menschen, die tatsächlich auch sagen, ich spende das Gleiche, was ich an Kirchensteuer zahle, lieber selber. Und ich überlege mir jedes Jahr aufs Neue, wohin ich spende.
Ja, und jetzt in unserer Beispielrechnung 43 Euro ist ja jetzt auch nicht so wenig, ne? Also da kriegt man schon ein paar, weiß ich nicht, Sportverein, Netflix-Abo.
Tja.
Also kriegt man ein
bisschen. Wenn man
das als
Alternative betrachtet.
Alternative, naja, Sportvereine haben schon auch durchaus religiöse Strukturen.
Herzlich willkommen in Berlin.
Haben Sie Fragen?
Ja, und wo wir gerade schon bei Netflix waren, der dritte Austrittsgrund ist, das Abo kann nicht so einfach mit einem Klick beendet werden, wie beim Streamingdienst. Man tritt ziemlich unfreiwillig ein, haben wir vorhin schon gesagt, und dann kommt man nicht wieder raus. Denn wer von seinen Eltern als Kind getauft wird, der ist drin, quasi im Zwangsabo. Und das ist eigentlich ein ziemlich guter Trick, finde ich. Denn zunächst ist so eine Kirchenmitgliedschaft ja durchaus auch von finanziellem Vorteil. Ich kann mich daran erinnern, dass es für uns Jugendliche damals natürlich ein Riesenthema war, dass man dann bei der Konfirmation Geld bekommt.
Zugeschüttet wird mit
Geschenken. Genau, und diese große Familien Feier ist natürlich auch was, was viele einfach gerne haben wollen, aber man kriegt eben auch ordentlich Kohle.
So ein Lockargument, ne? Also genau. So wie so früher die Buchclubs so, ne? Und unterm Strich.
Ein bisschen cooler war es schon.
Also. Nimmst einen Teil ein und im Laufe deines Lebens gibst du 2, 3, 4, 5 wieder aus.
Ja, dann, wenn man eben selber arbeitet, dann muss man zahlen und dann kommt man nicht so leicht wieder raus. Also mit modernen Verbraucherschutzstandards ist dieses Abo-Modell nicht mehr zu halten, denn es wird einem nicht so ganz einfach gemacht. Lorenz, schon mal dich informiert, was du machen musst?
Ja, habe ich schon mal. Also es ist nicht ganz leicht, in der Tat. Man muss tatsächlich persönlich beim Amtsgericht sein, dorthin gehen. Man braucht immerhin keinen Termin. Vorlegen muss man Personalausweis, Logo, eventuell auch die Geburtsurkunde von Kindern und auch eine Eheurkunde. Und dann füllt man einen Antrag aus und dann kommt der Knaller. Man zahlt 30 Euro Bearbeitungsgebühr.
Ja, man zahlt, um nicht mehr zahlen zu müssen. Das ist doch schlau.
Und der Finanzsenator freut sich wieder. Und dann bekommt man eine Bescheinigung über diesen Kirchenaustritt.
Ja, und das ist total wichtig. Man denkt ja, den Wisch heftet man dann irgendwo ab und dann braucht man ihn nie wieder. Aber das stimmt tatsächlich nicht, denn den muss man jederzeit vorzeigen können, wenn das Finanzamt nach der Kirchensteuer fragt.
Genau, und das kann ganz schön tricky werden. Wir haben zum Beispiel eine Mail bekommen von unserem Checkpoint-Leser Wolfgang Kojanitz, der gerade genau vor diesem Problem steht. Der ist vor über 50 Jahren, sagt er, aus der Kirche ausgetreten und nach mehreren Umzügen, Wunder, Wunder, ist die Bescheinigung abhanden gekommen. Und nun wird er plötzlich wieder automatisch einer Kirche zugerechnet, weil er irgendwann mal getauft wurde. Einzige Möglichkeit für ihn, er muss eigentlich nochmal austreten.
Kling, kling, 30 Euro.
Und wenn er richtig, richtig Pech hat, muss er für die vergangenen 50 Jahre auch noch nicht gezahlte Kirchensteuer nachzahlen.
Das wird dann richtig teuer. Und trotz rechtlicher Hürden prüft das Land Berlin jetzt aber tatsächlich die Möglichkeit eines Austritts per Mausklick und prüft und prüft und prüft.
Digitale Hauptstadt Berlin, sage ich dazu.
Ja, wir wissen, wo das endet, vermutlich im Faxgerät. Aber die Kirchen, das wollen wir der Vollständigkeit halber noch sagen, die heißen diesen Vorstoß nicht gut. Das sei würdelos, das finde ich sehr lustig. Ja, aber die haben vermutlich wirklich Angst, dass da ganz viele, die einfach nur zu faul sind, dann doch austreten, wenn es schnell geht und sie dann noch viel mehr Austritte haben.
Wir haben jetzt viel über das unfreiwillige Abonnement gesprochen und den Mitgliedsbeitrag, der nicht unbedingt da ankommt, wo man es vielleicht vermuten würde. Ein Beitrag zur Güte, also zum Verbleib in der Kirche. Ein Teil von denen macht eine gute Show. Wir haben schon gelernt, die Evangelien sind es nicht unbedingt.
Ja, wir haben darüber gestern in der Vorbereitung der Sendung schon sehr wild gesprochen. Denn Lorenz und ich haben offenbar so ähnliche Erfahrungen in der evangelischen Kirche gemacht mit so Leuten, die dann so 3 Akkorde auf der Gitarre spielen und die Gedanken sind frei.
So ranschmeißerisch
singen. Ja. Aber da muss man schon sagen, da machen die Katholiken die deutlich bessere Show.
Mit Weihrauch und demnächst auch Myrrhe?
Diese Namenswitze kosten 2 Euro bei mir, das weißt du. Nur so treibe ich meine mürrische Kirchensteuer ein.
Günstiger als die Kirchensteuer jedenfalls.
Ja, aber da wird halt dann auch ordentlich. Also ich war eine Zeit lang mal aus persönlichen Gründen Weihnachten immer in der Nachtmesse in der katholischen Kirche. Und die haben da eine Show veranstaltet. Und man muss ständig aufstehen und sich wieder hinsetzen und singen. Also da ist nichts mit Einschlafen. Und Leute laufen eben mit diesem Weihrauch, ich weiß gar nicht, wie das heißt, schwenken diesen Weihrauch durch die Gegend.
Ja.
Also da ist richtig was los. Und das ist natürlich jetzt auch für Kinder oder so. Es ist ein wahnsinniges Erlebnis. Ja, dann muss man aber auch sagen, in die Messe oder in den Gottesdienst kann man auch einfach so reingehen. Ne? Also auch am Berliner Dom wird, glaube ich, auch nachts um 12 zur Primetime nicht der Mitgliedsausweis verlangt. Aber wer natürlich aktiv mitmachen möchte, also zum Beispiel kirchlich heiraten oder Taufe, der muss natürlich schon drin sein. Also
oder auch eine kirchliche Beerdigung.
Auch das ist für viele Menschen ein sehr wichtiger Moment im Leben, sodass das, glaube ich, doch ein deutlicher Grund für drinbleiben ist, oder?
Jein, auch da kann man natürlich geteilter Meinung sein. Du hast es ja gesagt, man kann an Kirche auch partizipieren, ohne Mitglied zu sein. Und es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, alle diese Feste ohne kirchliche Begleitung zu machen. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass da so ein bisschen falsches Pathos bei diesen kirchlichen Geschichten dabei ist. Ja, also gerade auch bei Beisetzungen finde ich es manchmal gar nicht so angemessen, dass also ja, dann noch tatsächlich jemand, der denjenigen, der da gerade beigesetzt wird und dem man gedenken will und den die eigentlich gar nicht kennen, versucht, verbindliche Worte zu finden. Das ist gar nicht immer so richtig gut, finde ich.
Ja.
Aber grundsätzlich muss man sagen, wenn man auf einem kirchlichen Friedhof beerdigt werden will, dann kommt man nicht drum rum, kurz vor seinem Ableben einzutreten.
Du könntest dann zum Beispiel bei mir um die Ecke auf dem alten St. Matthäus-Friedhof wunderschön in Schöneberg neben Rio Reiser beerdigt werden.
Genau, und dann singen wir, ihr kriegt uns hier nicht raus.
Ja, ich finde die Vorstellung super.
Also zusammenfassend kann man sagen, Kirche ist ein bisschen konservativ. Die Evangelien versuchen es ein bisschen weniger zu sein als die Katholiken, die also sehr viel strenger auch festhalten an ihren Bräuchen. Bei den Evangelien wird sehr viel mehr experimentiert, aber beide sind im Grunde genommen von der Struktur her konservativ. Viele Menschen würden sagen, dass sie sogar etwas gestrig oder vorgestrig sind.
Ja, oder altbacken. Wir wissen, dass zum Beispiel fragwürdige Positionen auch durchaus in der Kirche vertreten werden. Also beginnen wir mit der Ehe für alle, wo die evangelische Kirche natürlich deutlich liberaler ist. Also seit 2016 können in Berlin auch homosexuelle Paare sich kirchlich trauen lassen.
Ja, aber überall geht das nicht. Also von 20 Landeskirchen, da sind Trauungen nur in 14 Landeskirchen möglich. Also, dass sich homosexuelle Paare kirchlich trauen lassen. 4 Landeskirchen lassen nur Segnungen zu, die oftmals auch außerhalb der öffentlichen Rahmen stattfinden. Das sind also quasi mindere oder auch verstecktere Varianten der Trauung. Und bis heute betont die evangelische Kirche, dass sie keinen Pfarrer zwingen kann, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen oder zu trauen.
Die katholische Kirche ist da natürlich noch deutlich rigider. Da sollen Segensfeiern für homosexuelle Paare erst ab 2026 möglich sein. Immerhin, Segensfeiern sind aber noch lange keine Hochzeiten. Und katholische Pfarrer, die das jetzt schon machen, die müssen echt sich vor Strafen fürchten. Ein anderes wichtiges Thema ist natürlich Schwangerschaftsabbrüche, Abtreibungen. Da halten viele Leute die Haltung der katholischen Kirche für antiquiert und nicht zeitgemäß. Ein bisschen liberaler ist hier die Haltung der evangelischen Kirche.
Genau, aber das sind alles natürlich nur exemplarische Positionierungen. Die führen schon zu der Frage, wie zeitgemäß sind die Ansichten der Kirche noch? Und auch da lohnt sich wieder ein Blick in die kircheneigenen Umfragen. Da stellt sich nämlich heraus, 80% der evangelischen Mitglieder gehen davon aus, dass die Kirche sich grundlegend verändern muss, um in Zukunft Bestand zu haben. Und bei den Katholiken sind es sage und schreibe 96%, die auf Reformen drängen. Das ist schon ein irre hoher Wert. Und wo wir gerade bei den Katholiken sind, da lohnt sich es auch nochmal in Erinnerung zu rufen, bis heute dürfen Frauen in der katholischen Kirche nicht Priester werden. Ja? Euphemistisch wird da von der Frauenfrage gesprochen.
Grund Nummer 4, Lorenz, ist eindeutig, oder? Massiver Reformstau. Bevor du dich entscheidest, hören wir nochmal den Erzbischof, der bestimmt wieder eine überzeugende Nachricht geschickt hat.
Bleiben Sie in der Kirche, denn wir brauchen Ihre Unterstützung und Ihren Tritt in den Hintern für Veränderungen und Reformen.
Tritt in den Hintern, Lorenz, das kannst du, oder?
Ja, allerdings, das könnt ihr doch auch selber machen. Also ich meine, es mangelt doch nicht an Erkenntnis.
Ja.
Und es mangelt ja offensichtlich auch nicht an Menschen, die Mitglied dieser Kirchen sind, die Veränderungen wollen. Da müsste es doch eigentlich einen Riesenschwung geben. Aber tatsächlich verstehe ich natürlich diesen Punkt. Wenn man immer nur rausgeht, dort, wo es einem nicht passt, vergibt man sich natürlich auch die Chance, Dinge zu verändern.
Zurück auf Berlin geschaut, kann man aber auch noch von der anderen Seite argumentieren. Zumindest einige Gemeinden bemühen sich da sehr, sagen wir mal, am Ball zu bleiben, modern zu werden. Und gerade in Berlin gibt es viele Beispiele natürlich für lebendige Kirchen, alternative Gottesdienste, und das sind zugegeben meist evangelische.
Klar, da gibt es viele tolle Beispiele, also in der Golgatha-Kirche beispielsweise, die lassen sich viel einfallen, also gerade um junge Leute oder auch Nichtchristen anzulocken, gab es schon einen Gottesdienst zur Technomusik, ein Tauffest im Schwimmbad, ein Fotoshooting für Cosplay-Fans in der Kirche und so weiter. In der 12-Apostel-Kirche in Schöneberg veranstaltet der homosexuelle Pfarrer Burkhard Bornemann jedes Jahr die Konzerte Classic meets Fetisch. Da spielen also die harten Jungs in Lack und Leder klassische Musik, aber ich frage mich dabei immer, hat das wirklich was mit Kirche zu tun? Und ist es das, was die Menschen an Veränderung von Kirche erwarten? Denn das ist doch das, was man eigentlich überall kriegt. Dafür braucht man doch die Kirche dann gar nicht.
Aber es scheint eben doch für viele Menschen trotzdem wichtig zu sein, dort ihren Platz zu finden und auch Gleichgesinnte zu finden. Wo wir gerade in Schöneberg mal wieder sind, 12 Apostelkirche, Da sind wohl gerade auch Aktivisten der letzten Generation untergekommen. Die dürfen Räumlichkeiten der Gemeinde als eine Art Hauptquartier für die Protestplanung in Berlin nutzen. Das wäre jetzt vermutlich für einige auch ein Grund zu sagen, das wird aus meiner Kirchensteuer finanziert.
Naja.
Andere finden es gut.
Auf der anderen Seite, die Kirche sind ja auch sowas wie eine letzte Generation, wenn das so weitergeht. Wir haben die Austrittswellen gesehen. Insofern verbindet sich da natürlich was und tatsächlich gibt es ja Verknüpfungen auch zu den Themen der letzten Generation. Das macht schon auch Sinn, dass die sich mit denen auseinandersetzen und sie eben auch einladen.
Also fassen wir nochmal zusammen. Abseits vom subjektiven Glauben haben wir 4 Gründe gesammelt für den Kirchenaustritt. Lorenz, du musst jetzt mitschreiben. Und 3 dagegen. Missbrauchsfälle, schleppende Aufklärung, Kirchensteuer, die nicht unbedingt da ankommt, wo man es vermuten würde. Die unfreiwillige Mitgliedschaft, also man kommt nicht raus aus dem Abo. Und die mangelnde Reformbereitschaft. Auf der Pro-Seite haben wir, Christen sind die besseren Menschen, siehe Ehrenamt und Engagement. Mindestens die evangelische Kirche bemüht sich, ein bisschen jünger, attraktiver für ihre Mitglieder zu werden, wobei wir gelernt haben, dass das für dich eher ein negativer Punkt ist, aber gut. Und nicht unwichtig, speziell die katholische Kirche liefert eine gute Show. Und zu den wichtigsten Lebensmomenten, Konfirmation, Hochzeit, Tod, gehört sie für viele einfach dazu. Also, Lorenz, jetzt kommt der Moment der Entscheidung. Ich frage dich gleich nach deiner Einschätzung, aber vorher haben wir jetzt nicht nochmal den Heiner Koch, denn der hat jetzt schon mehrfach gesagt, dass du drin bleiben sollst. Jetzt kommt quasi dein persönlicher Oberhirte, nämlich Bischof Christian Stäblein von der EGPO. Hier sein Plädoyer, warum man in der Kirche bleiben sollte.
Weil das, was die Kirchen tun, sozial, gesellschaftlich, seelsorglich, bildungsmäßig, gemeinschaftlich, öffentlich, festlich und tröstlich, weil das dann andere machen müssten, und ich weiß gar nicht, wie das dann ginge. Weil die großen Kirchen und die Kirchen im Kiez Zusammenhalt schaffen und Verbindung und eine Art Himmelsfinger sind. Weil die Kirche Anwalt der Schwachen ist, derer, die übersehen werden, die keine Stimme haben. Weil sie für die Sorge für andere da ist. Weil es immer dazu gehört, Glaube in Gemeinschaft zu leben. Weil es ein Irrglaube ist, zu glauben, Glaube ginge nur für sich. Am Ende braucht es immer jemanden, der einem die guten Worte sagt, dass Gott dir vergibt, dass er dich hält, dass er dich trägt. Wir können uns das nicht selbst sagen. Glaube ohne Gemeinschaft wird schnell leer und tot.
Ich glaube, das hat dir den Rest gegeben.
Nein, also ich will da nicht respektlos sein, aber es ist, man muss es, glaube ich, zum Schluss nochmal sagen, manchmal so wie bei den Straßenmusikern oder den Musikern in der U-Bahn. Ich würde manchmal gerne meine Kirchensteuer zahlen dafür, dass sie sich kurz erfassen oder aufhören. Aber um mal das nochmal rauszukehren, was hier gerade gesagt wurde. In der Tat, es gibt eine ganze Menge Menschen, die brauchen Unterstützung. Die brauchen auch Gemeinschaft. Die wird ihnen nicht zwangsläufig nur von der Kirche angeboten, aber die Kirche kümmert sich und ist sehr bemüht, da zu sein. Und ich kenne tatsächlich jede Menge Menschen in der Kirche, in beiden Kirchen, die eben da sehr, sehr engagiert sind.
Na gut, aber jetzt musst du uns trotzdem noch sagen, ob du jetzt drin bleibst oder rausgehst.
Also ich muss mal ehrlich sagen, jetzt die Vorbereitung mit dem, was wir hier gemacht haben, war ein extrem wichtiger Punkt, nämlich tatsächlich mal drüber zu sprechen und nachzudenken, was macht die Kirche eigentlich jenseits vom Weihnachtsgottesdienst. Und ich könnte jetzt einfach sagen, ich habe gar keine Zeit, um zum Amtsgericht zu laufen und warte, bis die Online-Abmeldung in Berlin funktioniert, also so ungefähr 2036 zur Eröffnung der Olympischen Spiele. Aber das will ich nicht tun. Ich muss ehrlich sagen, ich habe tatsächlich in den letzten Tagen sehr intensiv drüber nachgedacht und ich habe mir auch nochmal angeschaut, wie viel Kirchensteuer ich im Laufe der vielen, 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 vielen Jahre gezahlt habe und was ich damit auch alles hätte Gutes tun können. Ich glaube aber trotzdem, dass ich mich nicht nur kurz vor Weihnachten, sondern auch danach noch dafür entscheide, bis zu unserem nächsten Podcast zu diesem Thema drin zu bleiben.
Das ist doch ein sehr versöhnliches Schlusswort. Wir geben der Kirche ein weiteres Jahr. Ich sage ganz offen, ich bleibe, weil ich zu faul bin. Und das wird wahrscheinlich für den Rest meines Lebens so sein. Und es gibt mir auch ein gutes Gefühl, dass ich dort meine Spende jedes Jahr ablasse. Und ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich finde, man muss sich auch nicht schämen, in der Kirche zu sein. Das ist gesellschaftlich akzeptiert. Das ist irgendwie der größte Verein, in dem man so sein kann.
Es ist nicht der billigste Verein, muss man dazu sagen.
Nicht der billigste, aber auch nicht der teuerste.
Und am Ende aller Enden wahrscheinlich nicht mal der schlechteste.
Das war der Checkpoint-Podcast für diese Woche. Und wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie doch gerne einem Bekannten weiter, der auch gerade überlegt, aus der Kirche auszutreten oder vielleicht einzutreten. Die Redaktion hatten Sönke Matschurek und Jessica Gummersbach, Produktion Markus Lücker.
Musik Anke Möhre.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.